über Stock, Stein und Startups. Der Ideenwald-Podcast. Vom Gründungsbüro der Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern. In der heutigen Folge:
Das Startup StormAware stellt sich vor. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Ideenwald-Podcasts über Stock, Stein und Startup. Mein Name ist Lukas Theisen, ich bin euer Host und habe heute wieder einen spannenden Gast bzw. spannende Gäste, die mir etwas über ihre Ausgründung und ihren Weg dahin erzählen. Meine heutigen Gäste sind im medizinischen Bereich tätig. Sie haben ein System entwickelt, das Menschen das Leben mit einem künstlichen Darmausgang erleichtert. 2017 haben sie am Ideenwettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz teilgenommen und den ersten Platz gewonnen. Das Preisgeld haben sie verwendet, um ihr Patent anzumelden, um sich danach auf Investorensuche zu begeben. Wie ihre Idee entstanden ist, wie sie als Team zusammengefunden haben, wie der Weg von der Idee bis zum heutigen Unternehmen war, werden sie uns heute selbst erzählen. Als Gast in meiner heutigen Episode sind Jan Träger und Patrick Roth von StormAware. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, einmal wer ihr seid und was euer beruflicher bzw. euer wissenschaftlicher Hintergrund ist?
Patrick Roth, mein Name. Ich bin ehemaliger Student der TU Kaiserslautern, habe in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik studiert, hatte dort einen Schwerpunkt in den Bereichen Software Engineering und Entrepreneurship. Kenne daher auch ganz gut schon das Gründungsbüro in Kaiserslautern, die Technische Universität. Hatte auch schon ersten oder einen oder anderen Kontakt mit der Hochschule in Kaiserslautern. Derzeit wohne ich nicht mehr in Kaiserslautern, wir wohnen mittlerweile in Mainz und ja, freue mich, heute hier zu sein.
Ja, Jan Träger mein Name. Ich bin seit 2016 Gesundheits- und Krankenpfleger, seit 2020 Fachkrankenpfleger für Intensiv- und Anästhesie. Arbeite an der Uniklinik in Heidelberg. Patricks Partnerin hat damals mit mir die Ausbildung gemacht und so kennen wir uns.
Ja, euer Startup besteht nicht nur aus euch beiden, sondern ihr habt noch einen Dritten im Bunde. Möchtet ihr den auch kurz vorstellen?
Ja, da gibt es noch Ingmar Fröhlich. Ingmar ist ein Bekannter von mir aus Norddeutschland, wo ich ursprünglich herkomme. Und der hat Elektrotechnik studiert, zusätzlich noch in einem Doppelmaster dann ein MBA gemacht. Und genau der macht bei uns ein bisschen die Hardwareentwicklung und unterstützt bei unternehmerischen Themenfeldern.
Wie seid ihr als Team zusammengekommen? Kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch erst durch die Idee und durch die Unternehmung kennengelernt?
Ich habe ja schon angeschnitten, dass ich mit Patricks Partnerin zusammen damals die Ausbildung gemacht habe, Patricks Frau. Da kannte ich Patrick halt und wir haben dann zusammen oft Sport gemacht. Und ich bin damals mit dem Thema Stoma beruflich halt in Kontakt gekommen und habe Patrick das Problem geschildert. Und aus den Diskussionen darüber ist dann irgendwann die Idee zur Gründung entstanden. Und weil wir immer wieder Support bei der technischen Entwicklung brauchten, wofür ich dann Ingmar, der ein Sandkastenfreund von mir ist, angehauen habe. Da haben wir dann Ingmar ganz ins Team geholt irgendwann, nachdem wir ihn ständig angefragt haben für Unterstützung, die halt gemerkt haben, dass uns die Kompetenz einfach im Team fehlt.
Wie war das für dich, mit Freunden zusammen zu gründen? Würdest du das jedem empfehlen oder fandest du das eher als Belastung oder war das schwierig, wenn dann aus Freunden plötzlich auch Geschäftspartner werden?
Das ist individuell, glaube ich, ganz unterschiedlich. Bei uns drei klappt es jetzt sehr gut, denke ich, weil wir uns direkt am Anfang schon auf eine gewisse Art der Kommunikation geeinigt haben immer direkt Probleme angesprochen und auch untereinander eben diskutiert, dass wir sind alle drei Leute, die Dinge nicht schnell persönlich nehmen und haben uns eben darauf geeinigt, dass man, wenn man Probleme hat, das direkt anspricht, uns auf eine klare, direkte Kommunikation geeinigt und das bis heute auch durchgezogen. Und ich denke, deswegen sind wir bisher immer ganz gut durchgekommen. Und wenn man dann halt nach einem gemeinsamen Workshop über ein Wochenende oder sowas, wo man von morgens bis abends arbeitet und vier Stunden schläft und vier Tage arbeitet, da ist es dann auch mal ganz nett, wenn man sich anschließend dann einfach mal kurz trennen kann von dem Ganzen und einfach mal gemütlich zusammen Bier trinkt und gemeinsam reflektieren kann. Da ist es, denke ich, ein Vorteil, wenn man befreundet ist.
Ich habe es im Intro schon erwähnt, ihr stellt ein medizinisches Produkt mit dem Namen StomaGuard, das Menschen mit einem künstlichen Darmausgang das Leben erleichtert. Wie erleichtert ihr das Leben eurer Kunden genau und welche Features bringt euer Produkt mit?
Also ich habe damals mein Examen auf einer Station gemacht, wo Patienten nach viszeralchirurgischen Eingriffen, also Operationen im Bauchraum, gelegen haben. Und diese Patienten haben dann verschiedene Gründe, meistens onkologische Sachen, also Krebserkrankungen oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, in diesen Fällen dann auch eher jüngere Menschen, einen Teil des Darms entfernt gekriegt. Und dann wird halt der Darmabschnitt, der noch drin ist und heilen soll, an die Bauchoberfläche verlegt. Da kommt dann ein Beutel drauf, der die Verdauungssekrete, die Fäkalien auffangen soll. Und das Problem, mit dem ich mich damals konfrontiert sah, ist, man hat ja als Pflegekraft auf einer Station sehr viele Patienten, für die man nur ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung hat. Und dann plant man schon sehr genau seine beiden Runden. Beispiel jetzt im Frühdienst, da müsste man einmal zu Beginn, einmal am Ende bei einem Patienten Blutdruck, Temperatur, Herzfrequenz und spricht mit dem Patienten, das Problem gibt, noch Verbände. Und dann plane ich meine Tour so, dass ich vom Patienten, wo ich genau weiß, was er braucht, bis zum Patienten, wo ich am wenigsten weiß, was er braucht, laufe, sodass der vermutete größte Zeitaufwand am Ende hinten raus ist, dass ich das gut planen kann sozusagen und dann mir einen Puffer einplane. Und jetzt ist es aber so, dass wenn ich eine Station habe, wo viele Patienten mit einem Stoma liegen, das Problem ist, dass diese Patienten ja keinen Schließdruck mehr haben. Das heißt, der Beutel füllt sich einfach und wenn der Patient nicht darauf achtet, einfach weil er es noch nicht gewohnt ist, dass die Verdauungssekrete jetzt einen anderen Weg nehmen, nicht in der Lage ist, weil er dement ist oder noch total überlastet. Ich meine, Krebs, die Menschen haben oft schon 2-3 Zyklen Chemo durch, werden jetzt operiert, müssen danach vielleicht nochmal bestrahlt werden. Das heißt, das ist natürlich psychisch auch eine totale Belastung. Und so können sie halt eben nicht die ganze Zeit gucken, wie voll ist dieser Beutel. Und wenn er sich unbemerkt füllt, dann platzt er irgendwann ab, wenn er zu voll ist. Und die Konsequenz ist, dass sich die Inhalte des Beutels über Patienten, im Bett, vielleicht naheliegende Wunden, die Leute sind hier, ne, frisch operiert, einfach ergießt. Das ist halt ein Problem für die Psyche der Patienten. Das ist ein Problem im Hinblick auf die Hygiene. Das heißt, es gibt Wundinfektionen. Und das ist ein Problem in Hinsicht auf die Versorgung. Das heißt, ich plane für den Patienten vielleicht 5 Minuten ein, weil ich den Patienten Medikamente hinstelle und ihm nochmal die Vitalzeichen messe. Und dann komme ich da rein und sehe, oh, ist Beutel abgeplatzt. Das heißt, Beutel neu machen, Verbände neu machen, Patient beruhigen, Patient waschen, Bett neu beziehen. Da werden aus 5 Minuten dann mal schnell 30 Minuten. Und da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass dieses Riesenproblem, dass es dafür noch keine Lösung gibt im 21. Jahrhundert. Und dann haben wir recherchiert und es gab einfach nichts. Und ich habe dann Patrick mein Leid geklagt und dann haben wir uns zusammengesetzt, bei Autopar mechanische Kleinteile bestellt und versucht, da was zusammenzubasteln. Während uns früh klar war, dass wir über den Füllstand gehen müssen und da irgendwie einen Alarm konfigurieren müssen, war uns da noch nicht klar, wie wir das Ganze umsetzen können. Und dann haben wir Ingmar ins Boot geholt und gemeinsam dann irgendwann eben diese Technologie entwickelt, mit der man den Füllstand des Beutels messen kann und dann eben das mit seinem Handy verbindet. Und das ist eben, dann sind wir immer mehr auch, na, dann haben wir natürlich geguckt, mit Stoma-Patienten gesprochen, mit Stoma-Therapeuten gesprochen, haben da gemerkt, das ist nicht nur in der klinischen Phase ein Problem, sondern auch in der postklinischen, das heißt zu Hause. Da sind die Leute dann und die haben uns Stoma-Träger berichtet, die gehen nicht mehr aus dem Haus, weil sie ständig in Angst leben, dass das abplatzt, haben immer eine extra Klamotten da dabei. Die schlafen unruhig, weil sie sich nachts alle 2 Stunden in den Wecker stellen müssen, um zu gucken, wie voll der Beutel ist. Weil das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn das in deinem Bett zu Hause passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Angst, diese psychische Komponente ist ja auch ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben einmal Leute, die es brauchen zu Hause und Leute, die es brauchen in der Klinik. Und ja, dann haben wir eben angefangen, okay, was muss dieses Ding können? Wir können den Füllstand messen, da muss sich der Kunde aber am Ende selber einstellen können, wann er einen Alarm haben möchte. Das heißt, wenn ich joggen gehe, dann will ich es vielleicht bei 50% wissen, weil da weiß ich vielleicht nicht, wo die nächste Toilette ist. Wenn ich mit Freunden gemütlich esse, dann habe ich ja meine Toilette um die Ecke, dann reichen mir auch 90. Das heißt, das muss der Patient selber anpassen können. Dann haben wir gesagt, okay, der Patient, wir sammeln ja mehr Daten, also wenn der Patient es möchte. Das heißt, wir wissen, wie hoch ist die Stuhlfrequenz. Darauf kann man auch rückschließen, wie die Konsistenz ist und so weiter. Und da gibt es ja, das ist auch ein pflegerischer Aspekt, dann eben eine Ernährungsberatung zu machen. Das kann man ja auch digitalisieren. Das heißt, wir können dem Patienten dann Tipps geben, wie er die Konsistenzen seiner Verdauungssekrete beeinflussen kann. Das heißt, wie kriege ich die dicker, wie kriege ich die flüssiger, wenn die Frequenz zu niedrig ist. Dann kann der Patient natürlich diese Daten auch sammeln und damit zu seinem Therapeuten gehen und mit ihm die ganzen Sachen besprechen. Das sind ja auch wertvolle Daten, die für eine Therapie nützlich sein können. Das ist natürlich dann der Datenschutzaspekt. Das heißt, das muss der Patient selber entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Bei Datenspeicherung, das sind sensible Daten, da muss man natürlich auch aufpassen. Und langfristig planen wir natürlich, das zu erweitern mit Features, die dem Patienten was bringen. Auf der anderen Seite bietet diese App ja einen Kommunikations- und Vertriebskanal zu dieser Patientengruppe. Die sind zwar gut vernetzt, aber die direkt zu adressieren, weil die eben so divers sind, ist gar nicht so leicht. Das heißt, die möchten dann noch in der App die Möglichkeit bieten, dass sie Hilfsmittel selber erwerben können, die eben auf ihre Versorgungsform angepasst sind. Das heißt, bei einem Stoma des Dünndarms, ein Iliostoma oder ein Kolostoma, ein Stoma des Dickdarms, brauchen die unterschiedliche Produkte, auch wie sie ihr Stoma ausprominent, also es steht es raus oder liegt es ein bisschen tiefer im Bauch, brauchen verschiedene Sachen. Und da können wir dann Händlern die Möglichkeit bieten, direkt an die Kunden heranzutreten und dass die Kunden das eben direkt bestellen können. Das sind jetzt die ersten großen Features, die wir planen. Langfristig planen wir zunächst im Bereich Stoma, natürlich das zu erweitern. Da gibt es noch andere Probleme wie das Unterlaufen der Basisplatte. Dann gibt es noch Probleme mit, es bilden sich auch Lüfte. Und damit diese Winde werden normalerweise über einen Kohlefilter gehen, die ab, dass der Beutel nicht immer sofort einfach mit Luft gefüllt ist und abgeht. Problem ist, diese Filter werden feucht und dann geht die Luft eben nicht mehr ab. Und Konsequenz ist, Beutel wird voll, Platz ab. Oder diese Kohlefilter sind einfach schlecht und neutralisieren Gerüche nicht. Und anders ist, wir können Stomaträger dann eben nicht beeinflussen, wann sie diese Lüfte auslassen. Und das ist natürlich im Geschäftsmeeting oder im Fahrstuhl deutlich unangenehmer. Und auch da möchten wir Hardware-Software-Lösungen anbieten, die sozusagen das Ganze ansteuern können, dass man das dann irgendwann kontrolliert machen kann. Und dann ist es ja aber so, dass die gesamte Hilfsmittelversorgung und auch im Pflegedienst, also Pflegekräfte, Schulen und arbeiten mit vielen Patienten und deren Hilfsmittel. Und das ist alles noch total analog, total antiquiert, möchte man sagen. Und da gibt es ganz viel Potenzial damit, smarten und digitalen Lösungen anzugreifen und das eben zu. Das ist so die übergeordnete Vision. Stoma ist jetzt, da wird der Kundennutzen klar. Das muss man nicht groß erläutern. Da ist ein riesen Leidensdruck dahinter. Das heißt, auch da gibt es einfach ein Problem, was gelöst werden muss, zeitnah gelöst werden muss. Deswegen fangen wir damit an. Aber langfristig gibt es in der Hilfsmittelversorgung ganz, ganz viele Punkte, die man angehen kann. Und ein netter Nebeneffekt ist, dass die Technologien, die man da entwickelt, jetzt haben wir ja einen Sensor, der den Füllstand messen kann auf einem flexiblen Beutel. Auf der Intensivstation haben die Patienten etliche Drainagen, Urinbeutel und so weiter. Und da wird immer noch händisch jede Stunde alles geleert und dokumentiert. Auch das kann man damit digitalisieren. Also die ganze Ausfuhr- und Bilanzkontrolle auf einer Intensivstation kann man damit optimieren. Also da gibt es ganz viele Anwendungsfälle und Dinge, die man weiter denken kann. Zusammenfassend ist unsere Vision aber eben, Pflege zu vereinfachen, Hilfsmittelversorgung zu digitalisieren.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt eine neue Technologie entwickelt, die es vorher so nicht gab, mit der ihr den Füllstand des Beutels messen könnt. Könnt ihr mir nochmal kurz erklären, was ist das Neue und Innovative an dieser Idee und wie funktioniert die Technik?
Das Problem bei dem, was Jan ja gerade beschrieben hat, bei der Ermittlung des Füllstands des Beutels ist, dass wir nicht einfach einen üblichen Füllstandssensor in den Beutel einbauen können, weil die Beutel von anderen Herstellern kommen und es extrem viele unterschiedliche auf dem Markt gibt und wir da diese Produkte nicht direkt anfassen können. Das heißt, unser System, unsere Lösung stand vor der Herausforderung, dass wir von außen gesehen, also von außen den Füllstand in dem Beutel messen müssen. Das heißt, wir mussten einen Sensor entwickeln, den wir extern an den Beutel anbringen können und trotzdem Feedback gibt, wie der Füllstand des Beutels zu jeder Zeit auch ist. Und deswegen gehen wir das Ganze von außen an, indem wir einen Sensor extern an den Beutel anbringen mit einer Technologie, die wir haben auch patentieren lassen, die auf einem optischen Sensor beruht und über die Verformung des Beutels dann einen Rückschluss auf dessen Füllstand ziehen können. Der Vorteil ist dabei, dass wir das Ganze aufgrund der Technologie deutlich kostengünstiger als andere Wettbewerber oder als den einen Wettbewerber, den es eigentlich gibt, herstellen können und so dem Patienten die Möglichkeit geben können, den Füllstand zu messen, ohne dass er große Kosten dafür auch hat.
Anfangs haben wir schon darüber gesprochen, dass ihr auch am Ideenwettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz teilgenommen habt. Ihr habt dann auch gewonnen. War das dann so der Grundstein eurer Idee?
Der Grundstein kam ein bisschen vorher. Wir haben 2016, kam Jan tatsächlich schon mit der Idee auf mich zu. Und das erste Konzept haben wir ausgearbeitet, damals in der Gründerwoche des Gründungsbüros tatsächlich. Und da haben wir, das war circa zufälligerweise genau 2-3 Wochen, nachdem Jan die Idee hatte, fand das statt und ich war davor schon angemeldet und haben wir genau die Idee genutzt, um dort das auszuarbeiten. Und das heißt, da haben wir den Grundstein der Idee gelegt und haben uns dann, nachdem wir das Konzept da entwickelt hatten, im Folgejahr darauf fokussiert, an Wettbewerben teilzunehmen. Und da war einer der Wettbewerbe auch der Ideenwettbewerb. Und da haben wir das erste Mal richtig gemerkt, wie das Thema auch in der Öffentlichkeit ankommt und dass das Problem ja auch entsprechend existiert, haben da viele Zuschriften bekommen von Patienten und wurden dann durch diese mediale Aufmerksamkeit darin bestärkt, dass wir das auf jeden Fall weiterverfolgen müssen. Das Geld hatten wir dann, das wir da gewonnen hatten, haben wir dann benutzt, um das Patent anzumelden. Und der große Vorteil des Wettbewerbs war tatsächlich das Netzwerk, das wir dadurch aufbauen können. Wir haben dort Leute kennengelernt, mit denen wir auch bis heute noch in Kontakt sind und die uns bis heute noch unterstützen.
Nach dem Ideenwettbewerb habt ihr euch dann auf Investorensuche begeben. Wie lief die Suche ab und wie war die Kooperation und ist diese Kooperation noch existent oder hat sich da bisher was verändert?
Also nachdem wir den Ideenwettbewerb gemacht hatten, haben wir, Patrick hat es schon gesagt, viel Aufmerksamkeit durch verschiedene Medien bekommen. Und natürlich war auch viel Szene vertreten auf dem Wettbewerb. Und dann hat uns einige Zeit nach dem Wettbewerb ein großes deutsches Homecare-Unternehmen angeschrieben, die darauf hingewiesen haben, dass ein Ideengeber von ihnen bei dem Wettbewerb zugegen war und sie über unser Vorhaben informiert hat und dass das doch prinzipiell ein Thema wäre, in dem man zusammenarbeiten könnte. Und so kam es dann, nachdem wir über einige Zeit dann geklärt haben, wie das Ganze denn genau ablaufen soll und wie genau die Bedingungen sein sollen, zu dieser Kooperation. Da hatten wir dann eine Entwicklungspartnerschaft, wo wir von dem Homecare-Unternehmen mit Ressourcen unterstützt wurden, um das Produkt zu entwickeln. Dann gab es Ende 2019, eine Umstellung der Medizinprodukteverordnung auf die europäische Medizinprodukte-Richtlinien. Das hatte zur Folge, dass auf dem ganzen Markt sehr viel Unsicherheit war. Also unser Kooperationspartner musste zum einen sein eigenes Produktportfolio nachlizenzieren oder das stand zur Befürchtung. Gleichzeitig war ungewiss, wir haben ja dann ein technisches Produkt entwickelt, was jetzt nicht klassische analoge Hilfsmittelversorgung ist. Das heißt, es unter Umständen eine andere Klasse ist, dann gibt es eine App dazu. Da gab es einige Unsicherheiten bei unserem Kooperationspartner. Und diese Unsicherheiten in Kombination mit den erwarteten Veränderungen führten dazu, dass unser Kooperationspartner gesagt hat, dass sie das aktuell nicht leisten können, dass dieses Innovationsthema mit Risiko behaftet und dass sie aktuell dieses Risiko nicht mehr tragen können. Und so kam es dann zu einer Beendigung der Kooperation. Und ab da waren wir dann wieder auf der Suche nach einem Kooperationspartner, sind da in Sondierungsgespräch mit verschiedenen Herstellern von Stoma-Produkten, haben auch Kontakt mit Investoren.
Wenn ihr euch auf die Suche nach Investoren begebt und nach Investitionspartnern, welche Anforderungen stellt ihr da an eure zukünftigen oder möglichen Kooperationspartner? Gibt es etwas, auf das ihr besonders achtet?
Also eins der größten Learnings, das wir so über die Zeit hatten, die wir seit der Gründung oder überhaupt seitdem wir eine unternehmerische Tätigkeit anstreben, ist, dass meistens Netzwerk mehr Geld ist als Geld. Und deswegen, ein Investor hat mal gesagt, unterstützt mit 3 Ks, Kapital, Know-how und Kontakte. Und das ist eben die Mischung macht's. Wir haben ja auch eigentlich ein ganz gut aufgestelltes Team. Wir decken ja alle relevanten Kenntnisse ab. Aber trotzdem gibt es hier und da Lücken, wo wir uns halt reinarbeiten müssten, wo wir viel Arbeit reinstecken müssen, erstmal ein Basiswissen aufzubauen. Und da ist natürlich super viel wert, wenn ein Investor neben seinem Kapital und seinem eigenen Know-how vielleicht auch Kontakte mitbringt, die uns da unterstützen können. Und so, dass wir eben dieses Know-how dann nicht nochmal von extern einkaufen müssen. Das ist dann so indirektes Kapital sozusagen. Das sind für uns auch Auswahlkriterien bei den Investoren. Also wenn wir mit Investoren sprechen, in der Regel mit solchen, die schon mal in Medizintechnik-Startups oder so investiert haben, die diese administrativen Hürden kennen, die auch vielleicht ein Netzwerk haben, vielleicht auch erfolgreiche Gründungen schon im Portfolio haben, wo es dann auch immer für uns viel wert ist, mit anderen Gründern zu sprechen, die eben ähnliche Bottlenecks hatten wie wir, wo man dann sich austauschen kann, wie seid ihr damit umgegangen? Man spricht dann mehr auf Augenhöhe und kann da sich sehr direkt eben Tipps geben. Das ist immer sehr angenehm, genau. Und das ist, worauf wir achten.
Ja, der Beginn eurer Tätigkeit war die Teilnahme an einem Wettbewerb und eine Preisverleihung. Jetzt habt ihr vor kurzem nochmal an einer Preisverleihung teilgenommen. Und zwar an dem Novartis Innovationspreis, ein Preis, der im Bereich der Medizintechnik vergeben wird. Ihr konntet da zwei Preise mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Und zwar habt ihr den Publikumspreis und den Sonderpreis mit dem Titel Selbstbestimmt im Alter gewonnen. Möchtet ihr ein bisschen über die Preisverleihung erzählen? Wurdet ihr damals extern nominiert oder habt ihr euch beworben? Und wie lief dann die ganze Verleihung ab?
Nachdem wir 2019 die Kooperation beendet haben, sind wir im Jahr darauf auf weitere Investorensuche gegangen und wurden da auch wieder kontaktiert von Startup-Beratern aus Rheinland-Pfalz, die Idee von früher noch kannten, auch vom Ideenwettbewerb, und die auch bei uns im Beirat sind und uns unterstützt haben. Und die hatten tatsächlich die Idee des Novartis-Ideen, uns beim Novartis digitalen Gesundheitswettbewerb zu bewerben. Also wir hatten den Wettbewerb selbst gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten viele andere auf dem Schirm, aber diesen nicht. Und der, als wir dann die Ausschreibung dazu bekommen haben, haben wir sofort gemerkt, der ist perfekt für uns. Weil das ist genau die Problematik, die in der Ausschreibung beschrieben wurde, ist genau das, was wir versuchen zu lösen. Und deswegen haben wir es einfach probiert, haben unsere bereits existierenden Konzepte und unseren Businessplan eingereicht und haben dann auch relativ zeitnah das Feedback bekommen, dass wir in die nächste Runde gekommen sind und dass wir pitchen sollen vor der Jury. Das haben wir dann auch natürlich entsprechend vorbereitet. Und ja, der Pitch der Jury muss dann wohl so weit überzeugt haben, dass wir uns dann im Nachgang dann auch zum Finale eingeladen hatten. Und das war jetzt das, was letzte Woche stattgefunden hat. Und wir waren erstmal ein bisschen überrascht tatsächlich, weil es waren halt extrem viele Teilnehmer, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Waren dann im Finale um den Sonderpreis mit einem anderen sehr interessanten Startup und sind jetzt im Nachgang einfach extrem froh, dass wir gewonnen haben. Es war eine super Veranstaltung, die sehr gut organisiert war. Wurde ja auch moderiert von Ranga Yogeshwar. Franz Müntefering hat eine Laudatio gehalten. Also auch hochkarätige Gäste waren dort vor Ort. Und auch hier merken wir natürlich wieder, das Preisgeld ist natürlich super für uns. Wir können die Entwicklung weiter vorantreiben. Aber auch hier das Netzwerk und die mediale Präsenz ist mindestens genauso viel wert wie das Preisgeld.
Würdest du generell anderen Startups empfehlen, so Dinge wie Wettbewerbe im Auge zu behalten, um auch beispielsweise bei Investoren eher auf der Bildfläche zu erscheinen?
Definitiv. Also Wettbewerbe, vor allem Ideenwettbewerbe in der Anfangsphase, sind immens wichtig. Einmal für die mediale Präsenz und auch für den Aufbau des Netzwerks. Zum Beispiel haben wir auch bei dem 1-2-3-Go-Wettbewerb in Kaiserslautern mitgenommen und eine der Veranstalterinnen, die Frau Beck, betreut uns und unterstützt uns auch bis heute noch. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, an den Wettbewerben teilzunehmen, aber man sollte auch darauf aufpassen, dass man sich nicht nur auf Wettbewerbe konzentriert, sondern auch parallel sein Produkt weiterentwickelt. Das haben wir auch gemerkt. Wir hätten vermutlich unser Produkt schneller vorantreiben können, wenn wir nicht an allen Wettbewerben teilgenommen hätten, weil jeder Wettbewerb zieht natürlich auch entsprechend Zeit. Aber im Nachhinein haben sie sich trotzdem alle extrem gelohnt. Also auf jeden Fall würde ich es Gründern oder Leuten mit Ideen würde ich mitgeben, versuchen zumindest am Anfang an den hochkarätigen Wettbewerben versuchen teilzunehmen.
Es ist ja auch so, dass man unter Umständen von Investoren ernster genommen wird, wenn man ein Konzept hat, was von einer hochkarätigen Jury entsprechend positiv bewertet wurde. Also jetzt zum Beispiel am Novartis Innovationspreis, da waren ja Patientenvertretungen dabei, Wirtschaftler, Wissenschaftler, die eben unser Konzept positiv bewertet haben. Und das hilft einem natürlich auch, auf einen Investor zuzugehen. Und halt, man hat so gewissermaßen einen Vertrauensbeweis, Vertrauensnachweis. Das spart dem Investor auch Arbeit, weil er selbst halt eben nicht große Recherchen machen muss. darüber hinaus möchte ich auch nochmal unterstützen, was Patrick gesagt hat. Da hat er wirklich recht, dass man Wettbewerbe haben so eine gewisse Verlockung. Die locken mit Preisgeld, das ist der offensichtliche Nutzen. Dann ist natürlich aber auch cool, im Mittelpunkt zu stehen und sich zu präsentieren. Man ist dann schnell versucht, ich weiß auch, in dem Jahr, wo wir angefangen haben, da haben wir geguckt, wie viele mögliche Wettbewerbe es für die Konzeptphase gibt. Das waren über 80. Businessplanphase über 120 in Deutschland. Wenn man gegründet hat, gibt es auch noch mal deutlich über 100 Wettbewerbe. Also man kann ja sich das ganze Jahr noch beschäftigen, sich nur auf Wettbewerbe vorzubereiten. Muss man halt aufpassen, dass dabei nicht die eigentliche Idee verloren geht.
Ja, ihr seid jetzt auch schon eine Weile mit dabei. Es ist jetzt fast euer zweites Jahr. Wie sieht denn euer Gründeralltag mittlerweile aus? Und gibt es so etwas wie einen Gründeralltag bei euch überhaupt?
Vermutlich nicht wie ein klassischer Gründeralltag aussehen würde, da wir das ja alle drei nebenberuflich machen. Das heißt, wir haben alle drei 100% Jobs und das machen halt die hauptsächliche Arbeit dann abends oder am Wochenende. Man muss aber auch dazu sagen, dass je nach Zeitpunkt ist mal mehr zu tun, mal weniger zu tun. Wenn wir jetzt gerade, wie wir jetzt vor dem Wettbewerb sind, einen Pitch vorbereiten müssen, dann ist es mal natürlich 1, 2, 3 Wochen extrem viel, was wir machen müssen. Da sitzen wir dann jedes Wochenende oder jeden Abend zusammen. Gelegentlich gibt es aber auch Zeitpunkte, wo dann nur einer von uns relevant ist oder wo nur einer von uns wirklich viel zu tun hat und die anderen sich mal ein bisschen auf ihre normalen Jobs zumindest fokussieren können. Darüber hinaus fahren wir, glaube ich, seit 4 Jahren ganz gut damit, indem wir Intensivsprints einlegen, immer mal wieder. Das heißt, wenn wir Urlaub haben, mal 1, 2 Wochen, dann treffen wir uns auch physisch vor Ort, da wir ja sonst alle in Deutschland verteilt sind und nur remote arbeiten. Treffen wir uns physisch vor Ort bei einem von uns oder auch mal in einem externen Setting, also nicht bei uns zu Hause, und arbeiten wirklich mal eine Woche intensiv an dem Produkt. Und da haben wir festgestellt, dass gerade diese Intensivsprints super viel wert sind, um das Produkt mal wirklich ein gutes Stück voranzutreiben. Also ich finde, die Kombination aus Remote-Arbeiten und sich immer wieder physisch zu treffen, die hat sich bei uns bewährt. Und das ist auch das, was Spaß macht. So können wir das Feuer auch am Brennen halten.
Ja, da hat Patrick recht. Also gerade diese Sprints, das ist auch immer ein Motivationsschub. Wenn man mal so richtig konstruktiv ist und also gerade Ingmar muss man sagen, der gönnt uns da gar nichts. Da wird halt jede Nacht nur 3 Stunden geschlafen, morgens wird aufgestanden, direkt beim Frühstück schon der Tag besprochen und dann wird auch mal bis 3 Uhr nachts dann weitergearbeitet. Und so hart es währenddessen auch ist, ist es danach immer retrospektiv total der Motivationsschub, wenn man sieht, was man in so kurzer Zeit schaffen kann. Meistens ist es so, dass es dann wir auch uns vorher halt jeder Aufgaben geben zum Vorbereiten, danach jeder zum Nachbereiten. Das ist wirklich sehr konstruktiv. Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich seit einem halben Jahr auf 80% bei meinem Hauptjob reduziert, weil es doch wirklich viel auch ist, wenn man da jedes Wochenende, jeden Abend zusammensitzt. Und so kann ich jetzt ein bisschen mehr Startup und meinen normalen Job balancieren. Man muss ja auch sagen, dass mein Hauptjob, also Pflege, ist ja jetzt gerade in letzter Zeit deutlich unangenehmer geworden, deutlich belastender geworden. Da wird es dann schon heftig, muss man sagen, wenn man dann nach 10 Stunden Arbeitstag, der eigentlich hätte 8 Stunden haben müssen, nach Hause kommt, sich dann nochmal 4 Stunden am Rechner sitzt und irgendwas für Startup macht. Da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich selbst nicht ausbeutet, ne?
Aber ihr habt schon geplant, aus eurem jetzigen Job mal auszusteigen und euch Vollzeit um euer Unternehmen zu kümmern? Oder wie ist die Planung da?
Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Wir haben auch alle natürlich bei unseren Jobs offiziell angemeldet, dass wir das Startup sehen wir haben. Und das ist auch bekannt. Aber ja, wenn wir irgendwann die Möglichkeit sehen und wenn wir die Risiken, die aktuell noch bestehen, beseitigt haben und entsprechende Investoren finden würden, dann wären wir vermutlich alle drei bereit, das auch in Vollzeit zu machen.
Wenn ihr nochmal mit eurem früheren Ich aus der Anfangsphase eurer Gründung sprechen könntet, hättet ihr irgendwelche Ratschläge, die ihr ihm geben würdet?
Ich würde meinem früheren Ich vermutlich zu raten, noch mehr zu netzwerken, da ich jetzt im Nachgang gemerkt habe, dass das tatsächlich der Schlüssel ist, der uns immer wieder weiterbringt. Und auch mit den Leuten in Kontakt bleiben. Das wäre vermutlich der Hauptpunkt. An den Wettbewerben teilnehmen und wirklich die Kontakte pflegen und versuchen auch aufrechtzuerhalten, weil jede Person, die du in so einem Wettbewerb kennenlernst, kann dir zu irgendeinem Zeitpunkt extrem viel helfen und hat irgendeine Expertise, die man irgendwann mal wieder brauchen kann.
Ich kann mich Patrick da nur anschließen. Das Einzige, was wir uns so retrospektiv vorzuwerfen haben, ist wirklich, dass wir in Phasen, wo vielleicht parallel Verhandlungen mit einem Kooperationspartner, Wettbewerbe und Steuern und Gründungsdinge liefen, haben wir manchmal den Überblick bei der Kontaktepflege verloren. Und dann ist es tatsächlich so, dass man ja manchmal, wenn man sich 3 Monate bei einem Kontakt nicht mehr meldet, wird es dann auch schon wieder unangenehm, sich da nochmal zu melden. Inzwischen sind wir da ein bisschen rigoroser geworden. Man muss sagen, in einem Business-Kontext sind ja jetzt keine Freunde, die dann beleidigt sind, sondern häufig sind die Leute einfach froh, dann auch mal wieder was zu hören und da kann man auch wieder Kontakt aufnehmen. Aber da würde ich jedem nur den Rat geben oder mir den Rat geben, sich vielleicht einen Tag in der Woche oder einen Tag in der Monat machen. Das ist der Netzwerktag, an dem man wirklich einfach sich mal bei allen Leuten in seinem Netzwerk meldet, sich erkundigt, wie der Stand der Dinge ist, vielleicht auch mal erzählt, wie der Fortschritt bei sich und seinem Unternehmen war. Und dass man da einfach im Austausch bleibt, weil je größer das Netzwerk wird, desto unübersichtlicher und desto schwieriger wird es. Es ist dann irgendwann noch nicht mehr so, dass die Leute ständig von sich aus auf einen herantreten und irgendwie was machen, sondern das ist ja mal ein Geben und Nehmen, ein Netzwerk. Das heißt, man muss sich auch vielleicht mal einen Tag Zeit nehmen, den Leuten in seinem Netzwerk Mehrwert zu bieten.
Ja, wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagen möchtest, welche großen Projekte und Meilensteine stehen bei euch so als nächstes auf dem Plan? Habt ihr schon die nächste große Innovation in der Pipeline?
Ja, wie eingangs ja schon gesagt, haben wir große Pläne, was die Hilfsmittelversorgung, was Pflege angeht. Und jetzt müssen wir erstmal unser erstes Produkt marktreif machen oder beziehungsweise auf den Markt werfen und gucken, dass das fliegt. Wenn wir da sicher sind und wenn das läuft, dann planen wir ja die ganzen Umsätze auch mehr oder weniger zu reinvestieren, eben in Weiterentwicklung. Dann fangen wir an, parallel an verschiedenen Themen zu arbeiten. Man muss sagen, dann haben wir ja zum Beispiel ein QM nach der Medizinprodukte vorne. Und das ist jetzt natürlich viel, viel Arbeit, das Ganze zu erstellen. Aber wenn man das einmal hat, dann hat man das. Das heißt, dann kann man danach weiter arbeiten. Und so ist es bei vielen Dingen, wo wir jetzt viel, ja, in unserem kleinen Kosmos Pionierarbeit leisten mussten, was jetzt aber hinten raus dann einfach weiterverwendet werden kann. Genauso die Technologie. Da können wir jetzt neue Use Cases für entwickeln und die anwenden. Wenn die Technologie einmal fliegt, dann fliegt sie. Und so sind die nächsten Innovationen eben vor allem Optimierung auf der einen Seite Stummerversorgung, dann Entwicklung weiterer Use Cases für die bestehende Technologie und Entwicklung neuer Anwendungen für andere Felder.
Ja, vielen Dank für das Interview. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bei uns ist es Tradition, dass die abschließenden Worte immer dem Gast zur Verfügung stehen. Deshalb Bühne frei für dich.
Ja, also was man sagen kann, ist, wir wären nicht da, wo wir nicht wären, wenn wir nicht so viele Leute hätten, die an uns geglaubt haben und uns unterstützt haben oder bis heute unterstützen. Und denen gebührt natürlich unser Dank. Und jetzt müssen wir, oder wir schauen jetzt gerade, dass wir wirklich zügig weitermachen und den Rückenwind, den wir jetzt unter anderem durch den Novartis-Preis gekriegt haben, ausnutzen. Und da sind wir natürlich in der Lage und bereit, das Ganze selber zu machen, sind tendenziell aber auch offen für Partnerschaften, gerade in Themen, die für einen 3-Mann-Startup schwierig zu bewältigen sind. Da fällt mir jetzt ein, zum Beispiel eine Kooperation oder eine strategische Partnerschaft im Hinblick auf Vertrieb. Das heißt, wenn es da Leute gibt, die diesen Podcast hören, die dorthin ein Netzwerk haben oder selbst eventuell da am Steuerknüppel sitzen, sind wir natürlich immer offen für Anfragen und freuen uns, da ins Gespräch zu kommen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur dir zu danken dafür, dass du uns hier eingeladen hast und dir einen schönen Tag zu wünschen.
Das war eine neue Folge unseres Ideenwald-Podcast. Wenn ihr mehr über unser Projekt wissen wollt, besucht uns auf unserer Homepage www.ideenwald.org. Bis zum nächsten Mal.